Nun, wie versprochen, möchte ich mit einem Text beginnen, der eben nicht ein Text von der Saat ist, ist nicht auch der Text über der Saat, sondern ein Dialog von Platon über die Liebe, über das Erotische und die Verbindung zwischen Eros und Philosophie. Wir haben schon letztes Mal, aber ich glaube, es gibt nur wenige, die, einige, aber wenige, die im letzten Semester bei mir waren, bei der Platon-Veranstaltung. Und da gab es ja auch, da ging es ja auch, nicht wahr, um diese Verbindung. Und zwar, ich wiederhole vielleicht nur eine Pointe, weil sie wichtig ist für das Weitere. Es ging um die Egalität und Inegalität, Nicht-Egalität in der Gesellschaft. Und ich habe damals betont, dass platonische Philosophie, deswegen gilt sie ja auch nach wie vor, und wichtig für uns nach wie vor, ist entstanden in der ersten Demokratie. Im Grunde war es die Reflexion darüber, was es bedeutet, in einer Demokratie zu leben und welche Probleme damit verbunden sind. Das unmittelbare Problem ist ja ganz klar. Das Problem besteht darin, dass alle Menschen gleich sind in einer Demokratie, gleichberechtigt sind, gleichberechtigt sind auch an den öffentlichen Aufgaben teilzunehmen. Und das war schon in Athen damalige Zeit zum ersten Mal in der Geschichte der Fall. Sie sind aber nicht gleichwissend, sondern es gibt einige, die mehr wissen und deswegen auch mehr fähig sind, richtige Entscheidungen zu treffen. Und es sind diejenigen, die weniger wissen und deswegen weniger fähig sind, richtige Entscheidungen zu treffen. Und die Frage ist, ob es gerecht und richtig ist, dass die Menschen, die unterschiedliches Wissen gerade haben, zugleich im gleichen Maße an der Regierung teilnehmen können. Nun, Sokrates und Plato beginnen damit, also Sokrates in seinen Dialogen beginnt damit, dass er zunächst einmal feststellt, dass es eher ein Ausnahmefall ist, die Demokratie. In einem normalen Geschäft, und sein Beispiel ist im Grunde zwei Beispiele immer wieder, das ist die Medizin, nicht wahr, und der Schiffbau. Bei der Medizin und der Schiffbau würden wir nicht an jeden Menschen wenden, um von ihm einen Rat zu holen, oder wie man ein Schiff baut oder wie man einen Kranken kuriert. Denn es ist lebensgefährlich. Ja? Wenn er einen falschen Rat gibt, dann sinkt das Schiff mit allen, die drin sind, oder der Kranke stirbt. Und das ist so eine Lage, die sofort uns zeigt, dass wir eindeutig denjenigen vorzugeben, die etwas davon verstehen, die etwas davon wissen und sie um einen Rat bitten. Nun, paradoxerweise tun wir das nicht so in einer Demokratie, wenn es um die staatlichen Angelegenheiten handelt. Und das ist ja irgendwie merkwürdig, weil der Staat ist auch eine lebensgefährliche Maschine. Vor allem in einer Situation des Krieges. Und der Staat ist sozusagen ein kranker Körper oder meinetwegen ein sinkendes Schiff, ja, und zwar immer. Und so ist es unplausibel, dass wir in so einer lebenswichtigen Angelegenheit, wie eben Staatsbau, das viel wichtiger ist das als Schiffbau, dass wir plötzlich uns daran halten, alle zu fragen, was gemacht werden soll und nicht mehr unterscheiden zwischen denjenigen, die etwas davon verstehen und denjenigen, die etwas davon nicht verstehen, obwohl sozusagen die Sache noch frei ist. Nun, die Antwort, die Sokrates gibt im Laufe dieser Dialoge, besteht darin, dass das Wissen, das wir benötigen, um gerecht zu handeln, um richtig zu handeln, im Sinne der Staatsführung und im Sinne des Staatsbaus und im Sinne der Verwaltung des Staates, dass dieses Wissen eine andere Natur hat, als das Wissen, das wir benötigen, wenn wir Schiffe bauen oder wenn wir Mediziner sind. Schiffbau ist ein, wir brauchen ein Wissen dafür, aber das ist ein spezielles empirisches Wissen. Das ist etwas, was wir im Leben lernen. Also wir beginnen sozusagen unser Leben ohne zu wissen, wie man Schiffe baut, dann aber erwerben wir dieses Wissen. Das Wissen um die Gerechtigkeit oder richtige Staatsführung erwerben wir dagegen nicht mit der Zeit. Und wenn wir zum Beispiel fähig werden oder genötigt werden, dieses Wissen im Laufe der Zeit zu erwerben, dann wäre Demokratie nicht möglich. Sondern Demokratie ist möglich und denkbar, und das ist alles die Voraussetzung der Dialoge nur dann, wenn wir akzeptieren, dass das Wissen um die Gerechtigkeit ein Wissen, das alle Menschen gleiche Masse bekommen, und das heißt, sie bekommen es vor der Geburt. Sie bekommen es sozusagen vor ihrem Leben. Das ist das Wissen, das ihnen angeboren ist und das sie als menschliche Wesen grundsätzlich definiert. Und dieses Wissen ist das Wissen um das Gerechte, Richtige, Schöne, Gute, Gesunde im Sinne der Lebensführung und nicht nur im Sinne der Körperpflege. Allerdings wissen wir, dass die Menschen zwar alle dieses grundsätzliche Wissen haben, sie haben sozusagen, was die Christen dann später als Gewissen bezeichnet haben, das heißt eine Urform der, nicht der Erkenntnis, sondern des Gefühls sogar, ja, sagen wir so, für das Richtige. Dass bei einigen Menschen dieses Gefühl tatsächlich gut funktioniert und bei anderen Menschen dieses Gefühl nicht gut funktioniert. Ich kann sagen, einige haben mehr Gewissen und andere haben wenig Gewissen. Und zwar alle sind von der Natur her dazu fähig, das Richtige vom Nichtrichtigen zu unterscheiden. De facto unterscheiden einige doch besser und andere doch schlechter. Das heißt, zwar Demokratie im fundamentalen Sinne, und die Menschen sind auch demokratiefähig in diesem Sinne. Sie sind aber demokratiefähig, aber sind de facto doch nicht gleich. Ja. Und dieses Thema wächst und wächst und wächst bei Platon mit der Zeit. Übrigens, Sokrates beginnt damit, dass er glaubt, also in ersten Dialogen, dass es relativ einfach ist, die Menschen daran zu erinnern, was sie immer schon wissen. Das heißt, die Theorie von Sokrates ist zunächst einmal, dass das Leben und die Zeit in Bezug auf dieses grundsätzliche Wissen darum, was gerecht ist, was das Gerechte ist, was das Ungerechte ist, also diese Unterscheidung und was die richtige Lebensführung ist und was keine richtige Lebensführung ist, dass dieses Wissen wird nicht erworben durch das Leben und die Zeit, sondern vielmehr verschüttet. Das heißt, wenn wir geboren werden, also in dem Moment, an dem wir geboren sind, wissen wir besser, was besser ist und was schlechter ist im Leben, als mit der Zeit. Mit der Zeit vergessen wir es, weil wir durch alle möglichen Eindrücke aus dem Leben, aus der Wirklichkeit, dieses Urwissen wird ja verschüttet und unterdrückt. Die Funktion des Philosophen besteht darin, den Menschen an dieser grundsätzlichen, ihm angeborenen Unterscheidung wieder zu erinnern, das sozusagen ins Gewissen zu rufen. Und es schien zunächst einmal eine sehr leichte Aufgabe, wenn das Wissen immer schon da ist und angeboren ist, weil die Seele noch vor der Geburt dieses Wissen bekommen hat, auf eine oder andere Weise, auf welche Weise das sieht sein zweiter Traum. Wenn es so ist, dann gut, ein bisschen sozusagen macht sozusagen der Philosoph Ausgrabungen in der Menschenseele und kommt sozusagen zum Kern. Ja, zu diesem Kern unterscheiden. Nur je weiter Plato darüber diskutiert und Sokrates darüber diskutiert, desto pessimistischer werden wir, werden sie darüber, dass es unmöglich ist. Nämlich, sie stellen fest, die haben alle Studenten, ja, nicht wahr? Das war für sie absolut neue Erfahrung. Und sie haben ihren Studenten kein Wissen beigebracht, sondern sie haben versucht, diese Studenten sozusagen daran zu erinnern, was diese Studenten von Anfang an waren, bevor sie Studenten geworden sind. Weil in dieser Zeit, als sie noch keine Studenten geworden sind, wussten sie es alles. Ja? Aber sie haben das im Laufe ihrer Studentenzeit vergessen. Vor allem unter Eindruck der Sophistiken und der damaligen schlechten Erscheinungen im Geistesleben und kulturell. Nun, diese Tätigkeit, also die Studenten, die Schüler, zurückzuführen zu dem, was sie eigentlich wissen mussten, und zwar von Anfang an, erwies sich als beinahe unmöglich. Im Endeffekt, nach 20, 30 Jahren Unterrichts, kommt Plato zur Einsicht, dass es meistens nicht funktioniert, und wenn es überhaupt funktioniert, dann funktioniert es nicht so richtig. Irgendwie kann ich am Ende seiner Tätigkeit vor seinem Tod, und seine Lehrtätigkeit dauerte lange Zeit, praktisch kaum nennenswerte sozusagen Fortschritte vorweisen. Er hat aber bemerkt, dass einige Schüler ein bisschen besser waren und andere eben nicht. Und so hat er sich gefragt, woher das liegt, dass die Menschen zwar auf der Ebene des Wissens, der Beschaffenheit, der Grundbeschaffenheit gleich sind, gleichzeitig aber auf der Ebene der Lehrfähigkeit, und diese Lehrfähigkeit nicht im Sinne des Erwerbens eines neuen Wissens, sondern im Sinne ihrer Fähigkeit auf diesen Ruf, ja sozusagen auf diese Forderung zu reagieren, zu sich selbst zu kommen und ihr eigenes Wissen zu vermachen. Dass der Unterschied ist erotischer Art. Das heißt, der Mensch ist fähig, zu sich selbst zu kommen und sich selbst zu erkennen und sich selbst zu mobilisieren. Erst wenn er verliebt ist, sozusagen. Und zwar verliebt in den Lehrer. Nur dann sozusagen, nur wenn sozusagen der Lehrer fähig ist, das Erotische zu mobilisieren, und dieses Streben nach Selbstoffenbarung, das mit der Erotik zu tun hat, Selbstentblößung, sagen wir so, im besten Sinne des, zu mobilisieren, kommt es dazu, dass der Schüler zum besseren Menschen wird. Zum besseren Menschen dadurch, dass er diesen inneren Kerl seiner Natur plötzlich bewusst wird. Ja, diese Selbsterotisierung der Erotisierung des Dinges. Und in Phaedros haben wir darüber gesprochen, dass es sozusagen eine Hierarchie der Erotisierbarkeit, der Liebesfähigkeit bei den Menschen festzustellen ist. Und diese Hierarchie ist eigentlich sozusagen die Hierarchie in der Demokratie, unter der Bedingung der Demokratie. Das heißt, dass der Grad der Erotisierbarkeit unterscheidet sich die Menschen voneinander, auch dann, wenn sie Auf einer anderen Ebene, also die Rechte, die Pflichten, das Wissen und, die allgemeine humanistische Voraussetzungen entsprechen gleich. Also praktisch am Ende dieser, also des Laufbahns kommt zu dieser neuen Hierarchisierung, die eine sehr große Rolle spielt, dann bei späten Plato und auch diese sozusagen Liebesmetaphysik und diese erotische Metaphysik gründet sich im Grunde das ganze metaphysische Werk des späteren Platonismus. Und es ist nicht zufällig, dass Denker der Wiedererinnerung auch in diese Richtung gedacht hat, nämlich Freud das gleiche Verfahren beschworen hat wie der klassische Platonismus, das heißt die Wiedererinnerung an das, was man immer schon weiß, aber was das sozusagen durch das Leben verschüttet. Man beginnt in der Psychoanalyse genauso wie bei der platonischen Lehre oder bei der sokratischen Dialogen, damit, dass man versucht sozusagen das alles abzugraben, was das Leben in sich gebracht hat, um zum ursprünglichen Wissen, also vor der Geburt oder Moment der Geburt oder gleich nach der Geburt, also diese Komplexe, die unbewusst geblieben sind, aber in der Seele sind, zu diesen zu kommen, durch ein Wiedererinnerungsverfahren, das fast das gleiche ist wie das Verfahren des Metaphysionismus. Und es ist auch nicht zufällig, dass im Grunde sehr schnell Freud erkennt, dass der eigentliche und der einzige Mittel der Psychoanalyse ist der Transfer, ist die Übertragung. Das heißt, im Grunde muss der Patient dazu gebracht werden, dass er seine alle libidinöse, unbewusste Fixierungen zunächst einmal auf den Arzt überträgt. Und erst wenn das passiert und der Arzt sozusagen die Kontrolle bekommt über seine libidinöse Ökonomie des Patienten, ist es möglich für den Arzt dann diesen Patienten zu heilen. Das heißt, die Fähigkeit des Patienten sozusagen sich meinetwegen so schlicht gesagt in den Arzt zu verlieben, also diese Projektion zu leisten, diese Übertragung zu leisten, ist die Voraussetzung dafür, dass diese Patienten überhaupt heilen. Haben also diese Kombination eine sehr merkwürdige, aber ständig wiederkehrende in der europäischen Tradition. Da kommt ja auch was. Da kommt ein weiterer Schrauben. Das ist die nächste Schraube. Okay, dann diese wiederkehrende Konstellation, Demokratie, politische Demokratie und Gleichheit, Wiedererinnerung als Grundfigur des Denkens und eine sozusagen Liebesbehörde, ja, eine sozusagen Verwaltung, die das erotische Verwaltung und hierarchisch aufgebaut ist und diese Demokratie kompensiert. Das war lange Zeit die Kirche, ja nicht weltweit. Ja. Die christliche Kirche ist eine Liebesverwaltung. Ja. Das ist sozusagen, sie gründet sich auf der Liebe und nicht auf dem Gesetz. Und es ist nicht zufällig, dass die Kirche, also die katholische Kirche, streng hierarchisch aufgebaut ist. Ja. Wo die Liebe ins Spiel kommt, erscheint sofort die Hierarchie, die das Libidinöse verbaut. Nun, was ich versäumt habe, letztes Mal zu machen, das ist über Gastmahl, über Symposium zu sprechen. Und im Symposium gibt es ja drei Figuren des Erotischen, drei philosophische Mythen über die Entstehung der Erotik. Und ich möchte diese Mythen einfach nacherzählen, kurz kommentieren. Und das ist die Einführung in unsere deshalb sozusagen Diskussion, weil wie Sie werden sehen, das hat es irgendetwas zwischen Plato und Freud. Das heißt, er ist ein Autor, bei dem diese Grundfigur des Erotischen am deutlichsten wiederkehren, wenn man sozusagen die zwei Hauptfiguren, diese Geschichte des Erotischen im Westen, also Plato und Freud, ja, nimmt, dann ist es, das ist die Figur dazwischen und praktisch umschaltender Punkt, das ist der Punkt, an dem eine Figur und die andere. Das ist die Strategie, auf die mir jetzt ankommt. Und mit diesen drei Mythen, zwei philosophischen Mythen. Und es ist nicht übrigens, dass eben das wieder was ist, der dieses ganze Gespräch leitet oder begleitet. Und Gespräch beginnt eigentlich mit Phaedrus. Nur was Phaedrus sagt, ist für uns zunächst einmal ohne Bedeutung. Ich möchte sozusagen die ganze Struktur des Dialogs nicht wiedergeben und die ganze Dramaturgie und Strategie, sondern was für mich wichtig ist, ist einfach diese drei Mythen sozusagen zu wiedergeben. Und der erste Mythos wird erzählt von wem doch? Doch nicht von Phaedrus. Pausanias, glaube ich. Ja, ich denke ja. Ja, Pausanias. Und es geht darum, dass es zwei Eros gibt. Also der Dialog ist der Frage gewidmet, wer ist Eros als Gott? Ja, es wird zunächst einmal gesagt, dass man vieles über verschiedene Götter geschrieben hat, auch viele Tragödien und viele Texte und viele Gedichte. Und wir wissen ganz genau, was Zeus ist und alle anderen. Von Eros aber haben wir sozusagen wenig überliefert bekommen. Es ist zwar ein sehr wichtiger Gott und vielleicht der wichtigste Gott überhaupt, aber wenn man sozusagen die ganze Geschichte der griechischen Dichtung anschaut, da kommt der Eros also niemals vor, als eine aktiv handelnde Person. Und seine Stellung in der ganzen Hierarchie, göttlichen Hierarchie und die ganze Ökonomie sozusagen des göttlichen Lebens ist ja irgendwie unklar. Und seine Rolle auch im Leben und in der Welt ist ja unklar. Bei Homer findet man nichts, ja, bei Hesiodes findet man nichts, Sophokles findet man nichts, also nirgendwo findet man was über Eros und das ist so eine große Lücke. Und so versammeln sich sozusagen die interessantesten Redner Athens in damaliger Zeit, auch Sokrates, und jedem wird vorgeschlagen, etwas diese Lücke sozusagen zu schließen und seine Mythos oder seine Theorie des Erotischen und was Eros als Gott ist, darzustellen. Und jeder nach einem anderen kommt und seinen Mythos erzählt. Also es geht zunächst einmal um den Eros als Gott, ja, und seine Stellung unter anderem. Nun gut. Und dann sagt eben Pausanias, dass Eros eigentlich ist derjenige, der Aphrodite begleitet und sozusagen in die Aphrodite verliebt ist. Ja. Das ist sozusagen ein Begleiter von Aphrodite. Und es gibt nicht eine Aphrodite, sondern es gibt zwei. Und zwar eine Aphrodite ist höher und die andere ist niedriger. Weil eine Urania, Aphrodite Urania, sie stammt ja direkt von Uran. Also von einem Mann und von einem wichtigen Gott. Und sie ist direkt aus seinem Samen geboren und hat in diesem Sinne einen edlen Ursprung. Also Aphrodite Urania ist eine edle Liebe. Und es gibt aber Aphrodite Palumnia, hier wird alle Welt Aphrodite, das ist merkwürdig übersetzt, aber gut, alle Welt Aphrodite. Und die ist, nicht wahr, ich habe vergessen, aus welcher Verbindung geboren. Auf jeden Fall hatte zwar göttliche, aber Vater und Mutter. Und da der weibliche Element hier beigemischt ist, ist sie nicht so edel. Und dass sie nicht so edel ist, ist sie sozusagen eher für die niedrige Natur. Und zuständig und für die Liebe für die Weiber. Und wir können also zwei Aphroditen unterscheiden, eine edle Aphrodite, die einen reinen Ursprung hat, und eine Polymnia Aphrodite, die einen niedrigen Ursprung hat. Und wir können sozusagen unterscheiden zwischen einer edlen Leidenschaft und einer nicht edlen Leidenschaft. Die edle Leidenschaft ist die Liebe zwischen Stadtmänner und Knaben. Das ist sozusagen die Aphrodite Urania, die reine Männerliebe. Und diese Männerliebe gebiert die Staatsmänner in einer richtigen Demokratie. Und die Aphrodite Palumnia dient nur zu der Vermehrung sozusagen des Geschlechts, also zu der Reproduktion des menschlichen Geschlechts, aber nicht zu der richtigen Staatsführung. Das ist so eine wichtige Unterscheidung, ja, weil sozusagen, indem wir die Kinder gebären, wissen wir noch nicht, ob sie gute Kinder sind oder schlechte Kinder sind. Ja. Es handelt sich um das Erotische, das nur sozusagen der Status quo reproduziert, ohne sozusagen ja, uns einen Weg zu zeigen. Wobei die reine Männerliebe ist eben, da geht es um die richtige Lebensführung und Staatsgeschäfte. Und dann sagt eben Pausanias, im Grunde nur diejenigen, die also homosexuell sind, die Männerliebe praktizieren, sind dazu geeignet, Staatsführung zu übernehmen. Es sind drei Praktiken, die absolut dafür notwendig sind. Das ist die Philosophie, die Gymnastik und eben die Männerliebe. Und das sind alle drei Betätigungen, die in der Demokratie florieren, aber von Barbaren und Gewaltherrschern verharrt sind. Deswegen immer in einer Diktatur und barbarischen Gewaltherrschaft sind Gymnastik, Philosophie und Homosexualität verfolgt. Der Grund dafür ist, dass die Tyrannen, die Barbaren nicht sozusagen immer dagegen sind, dass die Menschen sich intim verbinden. Eine Gewaltherrschaft und eine Diktatur sozusagen gründet sich auf der Zersplitterung und Zerstreuung der Menschen und die Unfähigkeit der Menschen, sich anders zu verbinden als über den Staat und diese Gewaltherrschaft. Also immer wenn sozusagen philosophische Beziehungen oder Liebesbeziehungen oder gemeinsame Übungen sozusagen praktiziert werden, entsteht eine physische, eine innere, eine intime Verbindung, die diese Gewaltherrschaft widerspricht und eine sozusagen Oase eines anderen gesellschaftlichen Regimes bietet. Und zwar vor allem als eine Kontrolle, als eine Kontrollinstanz. In Balzanian sagt, dass wo die Liebe ist, ist der Charme. Und sowohl der Liebende wie der Geliebte sich schämen, etwas Unrechtes zu tun, vor den Augen ihrer Geliebten bzw. Liebhaber. Und das ist eine viel effektivere und sozusagen alternative Kontrolle zu der Kontrolle des Staates und der Gewaltherrschaft. Die Liebe ist eine Kontrollinstanz, die uns durch den Scham und Verantwortung und vieles anderes dazu zwingt, gut zu handeln und richtig zu handeln, um sozusagen den anderen Liebenden, den Partner nicht zu enttäuschen. Und das ist eine viel effektivere Kontrolle als die staatliche Kontrolle. Und in diesem Sinne die Basis für die richtige Lebensführung und für die richtige Staatsgeschäfte. Also in einer Demokratie als Alternative zur Gewaltherrschaft, je mehr die Menschen sozusagen erotisch miteinander verbunden sind, desto mehr, desto effektiver sind sie. Und dann sagt auch Pausanias, es wäre besser, zum Beispiel in der Armee, dass wenn sie in der Armee sind, alle Geliebte und Liebhaber sozusagen, die ganze Armee ist sozusagen ein Gruppensex angelegen. Wenn die ganze Armee miteinander sexuell verbunden ist, dann ist diese Armee praktisch unbesiegbar, weil alle kümmern sich um alle anderen, alle sind in andere verliebt. Und so kann man solche Armee kaum widerstehen. Und das ist ja eben typisch für viele griechische Armeen, wo praktisch gemeinsame Übungen immer wieder zu erotischen Verbindungen führen. Und das stärkt eben die griechische Armeen jetzt verglichen mit den barbarischen Armeen, die eben nur aus Disziplin und Befehlshierarchie aufgebaut sind. Und sozusagen die Soldaten nicht durch die Liebe kontrollieren, sondern das ist das Befehl. Das ist sozusagen ein urchristlicher Gedanke. Ja. Die Kontrolle durch die Liebe und die Gnade und sozusagen die Gesellschaft, die, sagen wir, totalitär ist. Ja, letztendlich. Das ist sozusagen, das ist der Punkt. Also die Liebe und die Erotik ist die, politisch gesehen, ist der Punkt, wo die Demokratie in den Totalitarismus nachlässt übergeht. Weil der konsequente Totalitarismus ist nichts anderes als eine Demokratie in der Liebe. Wo sozusagen nicht auf der Ebene des Gesetzes verhandelt wird, sondern auf der Ebene einer inneren Verbindung, sei es die Verbindung durch die Klasse, durch die Rasse oder so. Einander zu lieben, ja, das ist sozusagen, das ist der Punkt, an dem sozusagen die fragile Demokratie zu einer aggressiven und effektiven, zunächst einmal zumindest effektiven Totalitarismus führt. Wo die Liebe aber geschwächt wird, dort zerfällt wiederum der Staat. Ja. Ich mache ein bisschen am Beispiel der totalitären Staaten des 20. Jahrhunderts, wie auch von den Liebesbeziehungen so generell im Alltag, dass die Liebe flüchtig ist. Und ist die Liebe weg, ist der Staat weg. Also es ist zwar eine effektive Grundlage, aber man muss ja vergessen, es ist eine flüchtige Grundlage. Und wenn man sich fragt, warum athenische Demokratie so wenig Zeit, obwohl das sozusagen die beste Zeit der Menschheit auf der einen Seite, also die effektivste im Sinne der kulturellen Errungenschaften war, warum sie so kurz war, weil es war eine Liebesdemokratie und die Liebe dauert in der Staatsgeschichte. Nun, das ist sozusagen diese erste Rede, ist die Rede über die Verbindung, über die politische Bedeutung der Liebe und Verbindung zwischen erotischem und politischem. Das ist die Unterscheidung zwischen Aphrodite Urania und Aphrodite Palumnia, eine Unterscheidung, die ja eine große Karriere eigentlich gemacht hat und man erinnert sich immer wieder in verschiedener Weise daran in der entsprechenden Literatur. Und dann kommt Ich überspringe noch eine Rede, die für mich nicht so wichtig ist, und dann kommt sozusagen der zweite berühmte Mythos. Erzählt von Eurymachos, und es handelt sich um den Mythos über die Kugelmenschen oder sphärische Menschen. Es ist ein bekannter Mythos, ich gebe diesen Mythos allerdings wieder, weil dieser Mythos sehr oft erzählt wird, irgendwie in der Literatur, nicht so das im Original klingt. Eurymachos sagt nämlich, dass es nicht früher nicht zwei Geschlechter gab, sondern drei. Und ich weiß nicht, das ist eine verrückte Übersetzung hier, also für Deutschen alles sozusagen gnadenlos. Also da steht, es gab damals ein Mann-weibliches Geschlecht. Es ist Androgenität gemeint, ja? Um das sozusagen zu ist verständlich zu übersetzen. Also, zunächst einmal ein Dragon-Geschlecht und sozusagen das, also, naja gut, sag ich mal, ja. Und das sah folgendermaßen aus. Damals war die ganze Gestalt eines jeden Menschen rund, indem Rücken und Seiten eine Kugel bildeten. Hände aber hatte er jede vier und ebenso vier Füße und zwei einander völlig gleiche Gesichter auf einem kreisrunden Halse. Für beide einander entgegengesetzt liegende Gesichter aber einen gemeinsamen Kopf, zu dem vier Ohren und zwei Schamglieder und alles andere, wie man es sich hiernach wohl ausmalen kann. Man ging nicht nur aufrecht, wie jetzt, beliebig in der einen oder anderen Richtung, sondern wenn sie es eilig hatten, machten sie es wie die Radschlager, die mit gerade emporgesteckten Beinen sich im Kreis herumschwingen. Auf ihre damaligen acht Gliedermassen gestürzt bewegten sie sich im Kreisschwung rasch vorwärts. So gab es denn der Geschlechter drei und von dieser Beschaffenheit. Und das aus dem Grunde, weil das männliche ursprünglich von der Sonne stammte, das weibliche von der Erde und das aus beiden gemischte vom Mond. Dieser hatte Teil an beiden, an Erde und Sonne. Und dieser Geschlecht war sehr stark. Und sozusagen sehr effektiv und sehr auch gegenüber den Göttern nicht fügsam. Und das führte dazu, dass die Götter entschieden haben, diese Menschen zu halbieren, diese Urmenschen zu halbieren, das heißt, durch das Schwert sie in zwei Hälften zu zerschneiden. Wobei sie gesagt haben, dass wenn die Menschen sie so schlecht benehmen, wie sie bis dahin genommen haben, werden sie noch einmal in zwei und wird dann jeder auf einem Bein weiterhüpfen. Und das steht uns sozusagen noch bevor. Zunächst einmal aber haben sie auf diese Weise die Menschen zerschnitten. Das hat aber nicht gut funktioniert. Das ist im Grunde eine interessante sozusagen Beschreibung des Ursprungs der Sexualität. Das hat nicht gut funktioniert, weil dieser zwei Hälften, ja, es war diese ursprüngliche Kugelmenschen, die haben sich immer umschlungen, haben versucht, ihre verlorene Einheit wiederherzustellen und sind vor Hunger massenweise gestorben und Untätigkeit. Und das hat sozusagen in dem Sinne nicht gut funktioniert. Und so haben die Götter Geschlechtsakt eingeführt, und zwar mit dem Ziel, dass diese Menschen eine gewisse Zahl umschlungen bleiben, aber dann wieder nicht. Ja, sozusagen der Geschlechtsakt funktioniert interessanterweise in diesem Mythos sozusagen als etwas Trennendes. Ja, wenn es nicht eine gewisse, sozusagen, wenn Geschlechtsart nicht eine gewisse Dauer hätte, hätte man die ganze Zeit nichts gemacht. Und so ist es ja auch geblieben. Jeder von uns trägt ja nur ein Halbstück eines Menschen, weil wir gespalten, wie die Schollen aus einem Zweig geworden sind. Jeder sucht demnach beständig das ihm entsprechende Gegenstück. Alle Männer also, die ein Halbteil ihrer Gemeinschaft sind, die damals Mann-Weib genannt war, sind in die Weiber verliebt und zu dieser Gattung gehören die meisten Ehebrecher, sowie andererseits alle Weiber dieser Gattung angehören, die in die Männer verliebt und mit ehebrecherischen Gelüsten erfüllt sind. Alle Weiber dagegen, die Halbteile von ursprünglichen Weibern sind, wollen mit Männern überhaupt nichts zu schaffen haben, richten vielmehr ihren Sinn auf die Weiber und dieses Geschlechts Vertreterinnen sind die Tribaden. Alle Männer endlich, die Teilstücke eines ursprünglichen Mannes sind, gehen dem Männlichen nach und solange sie noch Knaben sind, lieben sie als Schnittstücke der männlichen Gattung die Männer und kennen keine große Freude, als mit ihnen zusammen zu liegen und sich von ihnen umarmen zu lassen. Und dann kommt zu der gleichen Hierarchie, wie wir schon früher haben, also die Knabenliebe ist die höchste und da kommt sozusagen die Staatsführung und dann geht es nach unten. Das sind diese zwei Mythen, ja, nicht wahr, von denen man schon sieht, dass sie eine gewisse Gespaltenheit, dass sie sozusagen das Erotische mit dem Gespaltenen verbinden, und zwar nicht gespalten im Sinne der gleichwertigen Geschlechts, das nicht. Zum Teil ja, also in dieser zum Beispiel Geschichte über das Zerschnittene mit den Menschen, schon gleichberechtigt. Aber auf der anderen Seite ist der Eros in sich selbst zumindest teilweise gespalten in ein edleres Eros und ein nicht so edleres. Gut. Und trotzdem, das wiederhole ich eben nicht, weil es so meine Darstellung zu überfrachten würde, aber der wichtige Teil der ganzen Geschichte besteht darin, dass alle Redner, die diese Geschichten erzählen, diese Geschichten nicht erzählen, sondern was anderes erzählen, was ich jetzt überspringe, allerdings alle sagen, Eros ist mächtig, er ist der mächtige Gott, hat einen edlen Ursprung, uralten Ursprung, ist ja auch schön, die Liebe schön ist ja einfach, ist ja auch mächtig, ist ja auch gut, ist auch lebensspendend und vieles anderes mehr. Das heißt, die ganze Zeit preisen sie das Erotische und den Eros als Gott, bis es auf Sokrates kommt. Und der Sokrates sagt, ja, ich habe sozusagen viel Schönes über das Erotische und den Eros gehört, aber ich frage mich, was wollen wir hier eigentlich? Wollen wir sozusagen einen Gott preisen? Dann können wir weitermachen wie vorher. Oder wollen wir eine Wahrheit über ihn sagen? Und ich versuche jetzt, sagt er, eine Wahrheit über ihn zu sagen. Und beginnt damit, dass er in seiner üblichen Manier fragt, sozusagen, wenn Eros Gott der Verliebtheit ist, dann was liebt man eigentlich, ja, wenn man von Eros erfüllt wird? Und die Antwort ist das Schöne. Oder das Gute, oder das Edle. Ja, aber das Schöne in erster Linie. Na gut. Wenn aber, was Liebe ist aber einer sozusagen ein Zeichen des Defizitären,